Ja, liebe Geschwister und liebe Freunde, ich habe heute darauf verzichtet, wieder irgendwelche gefährlichen Gegenstände mitzubringen. Na, letztes Mal hatte ich hier so ein relativ großes, scharfes Küchenmesser. Heute fange ich mit einem anderen Beispiel an. Da konnte ich leider nichts mitbringen, das müssen wir uns einfach so vorstellen. Es gibt im Tier- und Pflanzenreich zahlreiche sogenannte Symbiosen. Das heißt, dass zwei oder manchmal auch drei Lebewesen, also unterschiedliche Arten, das ist da das Besondere, unterschiedliche Arten zusammenleben. Also nach dem Motto, hilfst du mir, so helfe ich dir. Tust du mir etwas Gutes, dann tue auch ich dir etwas Gutes. Und da gehen dann also diese zwei oder manchmal eben auch drei unterschiedlichen Arten, die gehen eine enge Beziehung ein. Und jeder der beiden Partner gewinnt dabei. Zum Beispiel geht es manchmal um Nahrung oder auch, dass man sich Schutz bietet. Und ein Beispiel dafür, das habe ich nachgelesen, ein Beispiel dafür ist die Riesenvogelspinne und der Engmaulfrosch. Also die Riesenvogelspinne, es ist eine ziemlich große Spinne, es ist wohl die größte Spinne, die es gibt. Die ist bis zu 12 cm lang, das ist auch vielleicht so, ne? Also schon ganz schönes Vieh. Und sie lebt in den südamerikanischen Regenwäldern. Da kann man ihr begegnen. Und sie hat es vor allen Dingen auf Insekten abgesehen. Aber man sollte vorsichtig sein. Sie greift eigentlich alles an, was ihr so über den Weg läuft. So konnte ich jedenfalls nachlesen. Also ein ziemlich unsympathisches Tier eigentlich. Aber der Engmaulfrosch, der ist da völlig anderer Meinung. Der mag die Riesenvogelspinne. Denn dieser Engmaulfrosch, der frisst die Milben und die kleinen Insekten, die sich über die Spinneneier in dem Kokon hermachen wollen. Und er frisst das und schützt die so. Und die Riesenvogelspinne im Gegenzug, sie beschützt dafür diesen Frosch vor seinen Fressfeinden. Also, das ist eine Symbiose, ein Win-Win-Effekt für beide. Hilfst du mir, so helfe ich dir. Beide Partner sind voneinander abhängig und profitieren voneinander. Auch die Gemeinde Gottes ist im Prinzip so ähnlich wie so eine Symbiose. Die Gemeinde besteht auch aus vielen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und verschiedenen Qualitäten. Und diese vielen unterschiedlichen Menschen, sie sind auch voneinander abhängig. Denn da gibt es niemanden, der alle Gaben hat. Da gibt es niemanden, der alle Qualitäten hat. Da gibt es niemanden, der niemand anderen mehr bräuchte. Auch wir profitieren davon, wenn wir miteinander leben und füreinander da sind. Und wir nehmen Schaden, wenn wir uns voneinander distanzieren und uns so aus dieser Symbiose sozusagen verabschieden. Wir sind ja in diesen Wochen im 1. Korintherbrief unterwegs gewesen, genauer gesagt im 12. Kapitel dieses Briefs, unter dieser Überschrift, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und da haben wir schon Verschiedenes so gesehen. Da wurde uns deutlich, dass der Heilige Geist zum Beispiel rettende Erkenntnis in uns schafft, dass überhaupt Glauben wachsen kann. Und wir konnten auch lesen, dass es der Heilige Geist ist, der uns so zusammengestellt hat als Gemeinde. Dass es der Heilige Geist ist, der uns Gaben schenkt, der Begabungen in uns wirkt und hervorbringt, zum Wohl aller, zum Wohl der ganzen Gemeinde. Und dass er uns in einem Leib, eben im Leib Christi, so vereinigt hat. Und das Thema heute setzt das fort und bringt das so zum Abschluss, auch diese Reihe, Gemeinde in gegenseitiger Abhängigkeit. So habe ich das mal überschrieben, Gemeinde in gegenseitiger Abhängigkeit. Es soll deutlich werden, dass wir voneinander abhängig sind und bleiben, auch mit dem Heiligen Geist. Und wir sind und bleiben auch von Gott, unserem Schöpfer, abhängig. Ich lese uns als Predigttext jetzt den Schluss aus 1. Korinther 12, ab Vers 20 bis eben Vers 31 geht das. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Wir sind voneinander abhängig. Wir sind voneinander abhängig. Paulus, er wiederholt in Vers 20 diese uns schon wohlbekannte Aussage: Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Der Apostel setzt also diesen Vergleich der Gemeinde mit dem menschlichen Körper, er setzt diesen Vergleich jetzt fort, haben wir ja letzte Woche schon gehabt, und er fügt nun einen weiteren Gesichtspunkt hinzu, dass nämlich die unterschiedlichen Glieder sich nicht voneinander distanzieren dürfen. Letzte Woche war so ein bisschen mehr der Fokus, dass sie den Leib insgesamt brauchen, also dass du als einzelnes Glied jetzt nicht sagen kannst, ich reiß mich los vom gesamten Leib, sondern du brauchst den Leib. Und heute wird es noch ein bisschen spezifischer, konkreter. Paulus sagt, auch du als einzelnes Glied, du brauchst auch konkret das andere Glied, was vielleicht so anders ist als du. Also auch wenn sich die Glieder sehr voneinander unterscheiden, so dürfen sie sich nicht voneinander distanzieren, sonst sind sie nicht überlebensfähig. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Man kann es sich ja vorstellen, wenn ein menschlicher Körper keine Hände hätte, dann kann das Auge sich weder um den Lebensunterhalt kümmern, denn dazu braucht man Hände, um sich den zu verdienen, noch kann es die pure Nahrungsaufnahme steuern, denn dafür braucht es eigentlich auch Hände. Also wenn das Auge sich der Hände entledigen würde, dann wäre es nicht mehr überlebensfähig. Der ganze Leib könnte nicht mehr lange leben. Das Auge braucht die Hand. Und bei Haupt, also Kopf und Fuß, ist es genauso. Genau das Gleiche. Der Kopf kann sich nicht von den Füßen trennen, die er für die Fortbewegung und damit auch wieder zum Lebensunterhalt braucht. Der Kopf braucht den Fuß. Eine Distanzierung von den anderen Gliedern. Und seien sie noch so weit von uns entfernt. Und ich meine, Kopf und Fuß, weiter geht's ja nicht, also im menschlichen Körper. Das ist ja schon die größtmögliche Entfernung, die man sich so vorstellen kann. Also eine Distanzierung von den anderen Gliedern, das geht nicht, das gibt es nicht im menschlichen Körper. Es ist unmöglich. Der Körper würde zugrunde gehen. Er würde sterben. Unvorstellbar. Und so ist es auch im Leib Christi, der Gemeinde, schädlich, wenn sich ein Glied von den anderen distanziert und lossagt und sagt, ich brauche dich nicht. Wir sind voneinander abhängig. Der eine kann etwas geben, was der andere eben nicht in der Lage ist zu bewerkstelligen. Und der andere wiederum kann etwas tun, wozu der erste nicht in der Lage ist. Die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Gott hat das so gemacht, die Gemeinde so geschaffen in dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Und ganz besonders Ganz besonders müssen wir verstehen, und da liegt hier ein Schwerpunkt auch in diesem Text, ganz besonders müssen wir verstehen, dass auch die vermeintlich schwächeren Glieder sehr wichtig sind. Insbesondere sie sind auch sehr wichtig. Wir lesen das hier in den Versen 22 bis 24a. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Paulus spricht von den Schwächsten, er spricht von den am wenigsten ehrbaren und von den unanständigen Gliedern. Also drei Begriffe, mit denen er diese Glieder beschreibt. Und ich glaube, er meint mit diesen drei unterschiedlichen Ausdrücken immer dasselbe, nämlich er meint die Geschlechtsteile des menschlichen Körpers. Und diese Glieder unseres Körpers, die sind umso notwendiger. Die sind umso notwendiger, weil es ohne sie ja keine Fortpflanzung gibt. Und ohne sie wird es bald überhaupt keinen menschlichen Leib mehr geben. Ohne sie würde die Menschheit aussterben. Diesen Gliedern erweisen wir, so sagt es Paulus, besondere Ehre, indem wir sie, und das machen ja nicht nur wir, das ist eigentlich üblich in fast allen menschlichen Kulturen, sorgfältig mit Kleidung umhüllen. Die anständigen Glieder, Paulus sagt es, haben das nicht so nötig. Was er deutlich machen will mit diesem Vergleich an dieser Stelle, auch die vermeintlich schwächeren Glieder, auch sie sind wichtig. Sie sind wichtig im Leib Christi. Sie sind wichtig in der Gemeinde. Sie dürfen wir nicht übergehen. Sie dürfen wir nicht aus den Augen verlieren oder verachten. Auch die vermeintlich schwächeren Glieder sind wichtig in der Gemeinde. Was hat er konkret im Blick? An wen? An welche Menschen denkt er vielleicht, der Apostel? Man kann sich so Unterschiedliches vorstellen, was er hier im Blick hat. Ich mache mal so ein paar Vorschläge und das können wir auch sehr gut anwenden dann auf uns und unsere Zeit heute. Vielleicht hat Paulus den Konflikt über die unterschiedlichen Gaben in Korinth im Auge. Es gab in Korinth Streit über die Gaben. Es gab Menschen in dieser Gemeinde damals, die Gott mit sehr besonderen, mit außergewöhnlichen, mit auch übernatürlichen Gaben gesegnet hatte. Und offenbar gab es unter diesen Menschen, die diese Gaben hatten, auch Personen, die sich deswegen für etwas Besseres gehalten haben. Die haben sich so gedacht, naja, wir, die wir in fremden Sprachen beten können, wir sind die besonders frommen Christen. Oder auf uns, die Gott mit Heilungsgaben beschenkt hat, auf uns kommt es doch besonders an. Wir sind doch besser als die anderen. Und mal so ganz ehrlich unter uns gesagt, wenn die anderen nur mal ein bisschen frömmer werden würden und Gott mehr gehorchen würden, so wie wir das immer tun, ja dann würden sie bestimmt auch so Supergaben geschenkt bekommen von Gott wie wir. Also so eine Haltung, die gab es in Korinth. Und könnte es so eine Haltung auch noch heute geben? Bestimmt, naja, ich sehe so nicken, ja, natürlich. Da wird vielleicht derjenige sagen, der die Gabe der biblischen Lehre hat, der sagt vielleicht, ich bin hier wichtiger in diesen Reihen oder er ist mehr angesehen vielleicht als derjenige, der die Gabe des Helfens hat. Oder derjenige, der eine Leitungsgabe hat, der wird mehr geachtet als derjenige, der die Gabe der Barmherzigkeit ausübt. Das ist eine menschliche Tendenz, dass wir da die Unterschiede wahrnehmen und dann gleich wieder Abstufung vornehmen und das irgendwie werten wollen. Doch Gottes Wort sagt uns an dieser Stelle, gerade die vermeintlich Schwächeren, gerade die vielleicht nicht so wichtigen Glieder, gerade sie sind auch wichtig. Distanzieren wir uns nicht von ihnen. Denken wir nicht, dass wir ohne sie klarkämen, dass wir sie nicht bräuchten. Sie sind auch sehr wichtig. Vielleicht hat Paulus auch, das ist so eine andere Möglichkeit, als er dieses Thema anspricht, vielleicht hat er auch die sozialen Konflikte, die sozialen Unterschiede in der korinthischen Gemeinde im Blick. Schließlich gab es in dieser Gemeinde eine große, ja, soziale Spannbreite. Größer, als es sie heute in den meisten Gemeinden gibt. Es gab in Korinth einige sehr hochgestellte Mitglieder. Menschen, die wirklich reich waren. Menschen, die wirklich angesehene Berufe hatten. Die zur absoluten Oberschicht in Korinth gehörten. Sie gab es auf der einen Seite. Einige. Aber es gab noch viel mehr auf der anderen Seite arme Menschen. Es gab Mitglieder in dieser Gemeinde, die einfache Berufe hatten. Es gab Mitglieder in dieser Gemeinde, die Sklaven waren. Gab es ja zu der damaligen Zeit. Und möglicherweise haben sich damals auch in der Gemeinde die Angesehenen, die gesellschaftlich Höhergestellten, auch in der Gemeinde über die Niederen erhoben. Und sie haben vielleicht auch gedacht, naja, wir sind doch besonders wichtig hier. Dank uns und unseren Gaben wird die Gemeinde vorangebracht. Wir sind gebildet. Wir können gut reden. Wir können argumentativ überzeugend sein. Auch überzeugend eintreten für das Evangelium. Und überhaupt, was sollte die Gemeinde nur machen, wenn sie mich nicht hätte? Hat vielleicht jemand gedacht, wenn sie mich nicht hätte, der ich dieser Gemeinde ja mein großes Haus als Versammlungsgebäude zur Verfügung stellen würde. Na, so war das früher. Die haben sich getroffen in den Häusern der reichen, der wohlhabenden Mitglieder. Und liebe Geschwister, hier liegt auch eine Gefahr. Hier liegt auch eine Gefahr, dass wir, die wir uns vielleicht heute ja zur, wie soll man sagen, zur bürgerlichen Mittelschicht vielleicht zugehörig fühlen, dass wir uns den Geschwistern überlegen fühlen, die vielleicht andere Hintergründe haben, die vielleicht mit Finanzproblemen zu kämpfen haben oder die in Arbeitslosigkeit drinstecken. Oder auch solchen, die vielleicht aus anderen Ländern stammen und ja, sich in Deutschland erst noch richtig einfinden müssen. Dass wir denken, naja, eigentlich sind wir es doch. Ne? Ganz ehrlich, wir sind es doch, die Gemeinde am Laufen halten. Auf uns kommt es doch schon an. Was sollen die anderen denn schon beisteuern können? Was haben die denn zu geben? Aber nein. Auch hier sagt Gottes Wort uns wieder ja, sehr deutlich, und da müssen wir uns, glaube ich, auch ermahnen lassen, gerade die vermeintlich Schwächeren, gerade die ja aus unserer Sicht Unwichtigen, nicht so gewichtigen Glieder sind eben von großer Bedeutung. Wir dürfen uns von ihnen nicht distanzieren. Wir dürfen nicht meinen, dass wir sie nicht bräuchten. Wir dürfen nicht denken, dass sie nicht etwas beizusteuern hätten. Und als letztes noch eine dritte Möglichkeit, die ich auch nochmal in den Blick nehmen will, wie man vielleicht auch diese Verse anwenden könnte hier. Vielleicht war es auch so in Korinth, dass damals die reiferen Christen, die schon länger dabei waren, auf die Neubekehrten und vor allen Dingen vielleicht auf die neubekehrten Heidenchristen herabschauten. Und dass sie sich sagten, naja, wir kennen uns aus. Wir wissen Bescheid. Wir kennen die Schriften doch. Wir haben schon so viele Erfahrungen gesammelt. Wir kennen Gottes Willen. Aber die da, die müssen noch so viel lernen. Die sind doch noch so naiv. Die wissen gar nicht, wie man sich in so einer Stadt wie Korinth benimmt, wo es an jeder Ecke so von Götzentempeln und Götzenopfern wimmelt. Ne? Und das ist ja auch teilweise der Kontext vom 1. Korintherbrief, kann man ja nachlesen, 1. Korinther 8, da geht es um dieses Thema. Wie verhält man sich in so einer Stadt, wo der Götzendienst an jeder Ecke lauert? Und sie haben vielleicht gesagt, naja, die wissen das gar nicht, wie man da als Christ richtig lebt. Und es ist auch kein Wunder. Die haben ja früher selbst so gelebt. Die waren ja früher selbst Götzendiener. Wir dagegen, ne? Wir waren zwar vielleicht noch keine Christen, aber wir waren immerhin gottesfürchtige Juden. Aber diese Verse, sie machen uns deutlich, es sind gerade diese vermeintlich schwachen Christen, die vornehmsten Glieder sind. Warum? Weshalb? Weil an ihnen doch das Wirken Gottes, seine Kraft, seine verändernde Gnade gerade zuletzt überaus deutlich geworden ist an denjenigen, die gerade zuletzt in den Glauben hineingekommen sind. Also auch das ist wichtig für uns, dass wir nicht herabschauen auf die, die neu dazugekommen sind, auf die jungen Christen, auf die frisch zum Glauben gekommenen Christen, auf die, die keinen christlichen Hintergrund haben, die, die sich vielleicht manchmal anders verhalten, als wir das so kennen, als wir das so gewöhnt sind, als das so in unseren Kreisen üblich und ist und erwartet wird, die manches vielleicht noch nicht so wissen, was andere vielleicht von uns schon mit der Muttermilch so aufgesaugt haben. Ne? Auch hier gilt, was Gottes Wort uns deutlich macht. Gerade die vermeintlich Schwächeren, gerade die scheinbar nicht so wichtigen Glieder, sie sind wichtig. Wir brauchen sie. Es ist nicht so, dass wir ohne sie einfach klar kämen. Distanzieren wir uns nicht von ihnen. Also mal drei Vorschläge, ne? Drei Ideen, wie das zu verstehen ist oder wie man das anwenden kann, wie es eben nicht laufen soll, was uns auseinanderbringen kann, aber was uns nicht auseinanderbringen soll, warum wir uns nicht distanzieren sollen. Stattdessen wünscht sich Gott ein gutes Miteinander. Ein Miteinander im Leib, ein Miteinander im Guten wie im Schlechten. Wir lesen weiter, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also nochmals sollen wir an den menschlichen Körper denken. In ihm gibt es keine Spaltungen. Im Gegenteil, alle Organe und Körperteile arbeiten zusammen und sorgen füreinander. Und so soll es in der Gemeinde auch sein, im Guten wie im Schlechten. Ja, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Im menschlichen Körper ist das ja so. Wenn du dich schneidest, dann spürst du den Schmerz im ganzen Körper erst einmal. Der ganze Körper leidet mit, ist in Mitleidenschaft gezogen. Und wir kennen das manchmal, ne? Da kann eine relativ kleine Verletzung doch irgendwie uns völlig behindern, völlig außer Gefecht setzen. So soll es auch in der Gemeinde sein. Gesunde Glieder kümmern sich um die kranken Mitchristen, indem sie für sie beten, indem sie ihnen praktisch helfen, indem sie sie besuchen und ihnen zur Seite stellen. Man stellt sich das nur mal so vor, das wäre ja wunderbar, wenn das so wäre, dass ein reicher Villenbesitzer vielleicht, ne, jemand, der richtig wohlhabend ist, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, wenn er einen kranken Arbeiter besuchen geht, in dessen dunkler kleiner Mietwohnung, wenn er krank ist und ihm hilft und ihm vielleicht etwas mitbringt, und ihm so eine Freude macht. Oder umgekehrt. Der reiche Christ, er würde auch dadurch diese normalen Verhaltensmuster unserer Welt sprengen, dass er sich, wenn er jetzt krank ist, sich von einem armen Mitchristen besuchen lässt, der sich vielleicht mit einfachen Hilfsjobs irgendwie über Wasser hält und er freut sich über diesen Besuch. Und er genießt das, dass er von diesem Menschen besucht wird. Es darf hier keine Spaltung geben. Wir sind voneinander abhängig, im Guten wie im Schlechten. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Nun, es ist jetzt nicht ganz klar, was hier für eine Ehrung im Blick ist. Manche Ausleger, die meinen, es geht vielleicht um öffentliche Ehrungen, zum Beispiel durch die Stadt und durch die Obrigkeit. Es könnte aber auch sein, vielleicht im Zusammenhang des Textes gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier die Ehrung gemeint ist, wenn ein Christ eben sich durch die ihm geschenkten Gaben auszeichnet und dadurch wirklich etwas tut, was Gott Ehre bereitet und so kommt er auch zu Ehren. Wie auch immer das hier genau gemeint ist, eins ist klar, auch das Erfreuliche, das Positive, das Geschwistern geschieht, soll uns zusammenführen. Und das soll uns nicht auseinanderbringen. Denn wir wissen, auch Erfolge können ja auseinanderbringen. Die können nämlich Neid und Eifersucht fördern. Aber wir sollen lieber auf das Gelingen blicken und uns mitfreuen. Mitfreuen über den Erfolg des anderen. Schließlich sind wir voneinander abhängig, im Guten wie im Schlechten. Also wir haben jetzt geguckt auf diese Abhängigkeit der Glieder untereinander. Und ich möchte jetzt in einem zweiten, einem kürzeren Part nochmal deutlich machen, dass wir letztendlich dadurch aber auch von Gott abhängig sind. Natürlich in einem noch viel größeren Maß, als dass wir untereinander abhängig sind, sind wir letztendlich ja von Gott abhängig. Letztendlich ist er ja auch derjenige, der uns mit Geschwistern umgibt, die uns unterstützen und von denen wir profitieren können. Das wird am Schluss hier nochmal deutlich. Ihr aber, Vers 27, seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Hat Gott uns nicht reichhaltig beschenkt? Mit so vielen unterschiedlichen Geschwistern? Mit so vielen unterschiedlichen Gaben? Paulus nennt hier ja einige beispielhaft, das ist wieder eine beispielhafte Liste. Apostel und Propheten, Lehrer und Wundertäter, Menschen, die in Zungen reden, andere, denen Gott Gaben schenkt, gesund zu machen. Und dann sollten wir noch an die anderen Gaben denken, die Paulus am Anfang von Kapitel 12 genannt hat. Zum Beispiel Glaube, vom Wort der Erkenntnis, vom Wort der Weisheit hat er dort gesprochen. Oder Römer 12, eine ganz andere Stelle, da spricht Paulus von Barmherzigkeit, vom Geben und noch von mancherlei mehr. Und wenn wir uns dann noch umschauen, konkret hier in dieser Runde, in unserer Gemeinde, in unseren Reihen, sehen wir dann nicht noch viel mehr Gaben? Eine ganz bunte Palette an Gaben, die Gott uns geschenkt hat? Sind wir da nicht reichhaltig beschenkt? Hat er nicht großzügig ausgeteilt durch seinen Geist gute Gaben, Geistesgaben zur Erbauung der Gemeinde? Wir schauen nochmal auf zwei hier der genannten Gaben etwas genauer rauf. Zwei will ich mal rausgreifen. Und es gibt die Gabe zu helfen zum Beispiel. Zu helfen. Könnte jeder, meinst du? Ja? Ja? Also sehr breit gefächerte Gabe und es gibt auf jeden Fall sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Und trotzdem ist es ja interessant, dass das, was irgendwie doch erstmal unspektakulär klingt, ne, helfen, du sagst ja, es könnte irgendwie jeder, dass es doch hier als Gabe genannt wird. Das zeigt ja, wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die praktische Dinge erledigen, die helfen, die bereit sind, vielleicht anderen zu helfen auch, die bereit sind zu unterstützen, die in der Lage sind, Lasten anderen abzunehmen. Also helfen, Hilfeleistung geben, das ist, glaube ich, schon wichtig zu verstehen. Das ist im Reich Gottes nicht irgendwie etwas Minderwertiges, ne? So wie man das vielleicht in der Gesellschaft sagt, naja, das sind ja nur Hilfstätigkeiten. Nein, so sieht Paulus das überhaupt nicht. So sehen wir das in der Bibel ganz und gar nicht. Sondern es ist eine ganz wertvolle Gabe des Heiligen Geistes. Und eine Gemeinde, die ist wunderbar beschenkt, wenn sie Menschen hat, die diese Geistesgabe haben, die in der Lage sind, die fähig sind und die willens sind, zu helfen. Was ganz Wichtiges. Ja?
Ja, wenn diese Gemeinde eine Kommune,
ja,
und jeder würde helfen,
ja,
würde auch Wachstum und Reichtum ein, also verstehe ich schon.
Würde dann entstehen.
Ja.
Ja. Genau.
Der eine hilft dem Garten, der andere ist da, der andere ist bei den Verletzten. Jeder kann irgendwie auf eine Art und Weise helfen. Und dann kommt Wachstum.
Genau, das ist ist ja im Prinzip genau dieser Gedanke. Ne? Wenn jeder seine Gabe einbringt, wenn jeder mit seiner Gabe etwas Positives tut für die Gemeinschaft, dann stärkt es die Gemeinschaft. Und dann kann daraus viel wachsen. Ja, dann kann daraus wirklich viel wachsen. Ich wollte noch mal eine zweite Gabe jetzt hier herausgreifen, die auch erwähnt ist direkt danach. Das ist vielleicht auch interessant. Helfen und direkt danach kommt Leiten. Hier sind Menschen gemeint, die quasi in der Lage sind, dieses große Schiff Gemeinde zu steuern. Die den Überblick behalten können. Dass an alles gedacht ist. Die das Ziel verfolgen auch, worum es geht, wo Gemeinde hin soll. Und die dann auch dazu in der Lage sind, ja, Geschwister auf dieses Ziel hinzuweisen und darauf auszurichten, ne, dass wir nicht irgendwo uns hinbewegen, dass Gemeinde nicht nur so ziellos vor sich hin wabert, sondern dass wir zielorientiert uns entwickeln können. Und auch das ist ganz wunderbar, wenn Gemeinde beschenkt ist mit Menschen, die so eine Gabe haben, zu leiten. Und wie gut ist es, dass Gott uns über diese erwähnten Gaben hinaus eben noch mit vielen, vielen anderen Gaben ausgestattet hat, dass wir reichlich beschenkt sind. Von Gott abhängig zu sein, bedeutet eben auch, dass wir alles haben an Gaben, was wir brauchen. Und das bedeutet dann, dass wir ganz gelassen auch bei unserer Gabe und bei unserem Dienst bleiben dürfen. Vers 29 und 30, ne? Diese ganzen rhetorischen Fragen. Sind alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Auch nicht. Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Nein. Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Nein, 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 natürlich nicht. Vielleicht sind alle diese Gaben, die hier erwähnt wurden, vielleicht sind alle diese Gaben nicht die Gaben, die du hast. Ist möglich. Kann sein. Du bist kein Prophet. Du bist vielleicht kein Lehrer. Du redest nicht in Zungen. Du kannst nicht auslegen. Das mag alles sein. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Unsere Verantwortung ist immer, dass wir unsere persönliche Gabe, welche auch immer das sein mag, dass wir sie annehmen und dass wir sie treu ausüben. Wenn du nicht die Gabe der Lehre hast, dann ist es nicht deine Aufgabe und deine Verantwortung zu lehren. Wenn du nicht die Gabe des Wortes der Erkenntnis hast, dann ist es nicht deine Verantwortung, ja, das Wort der Erkenntnis weiterzugeben. Natürlich sollen wir immer das Wohl der gesamten Gemeinde im Blick behalten. Und ich glaube, dass dieser Vers 31 am Schluss, der ein bisschen schwierig zu verstehen ist, strebt aber nach den größeren Gaben, dass der vielleicht darauf hinweist. Aber unsere Verantwortung ist immer, dass wir unsere Gaben annehmen und treu ausüben. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann, wenn wir das tun, wenn wir unsere Gabe nicht zurückhalten, sondern sie regelmäßig für den Leib einsetzen, dann dürfen wir auch gelassen bleiben. Dann dürfen wir auch entspannt bleiben und müssen uns nicht sorgen nach dem Motto, wer nimmt jetzt aber diesen oder jenen Dienst wahr? Wo ist bloß jemand mit dieser oder jener Gabe? Was tun wir nur, wenn sich dafür jetzt keiner findet? Nein, als Gemeinde sind wir auch von Gott abhängig und wir dürfen vertrauen, dass er uns versorgen wird. Mit den Gaben, die wir brauchen. Zum Schluss. Nochmal einen Blick zurück zur Riesenvogelspinne, ne, und dem Engmaulfrosch. Dieses ungleiche Paar. Ein ziemlich skurriles Paar. Könnt ihr euch ja mal angucken. Im Internet mal eingeben. Ganz lustig. Und doch für beide dieser Partner, dieser Symbiose, ist das Ganze eine echte Win-Win-Situation. Diese Tiere, sie wissen sich voneinander abhängig. Und sie verhalten sich dementsprechend und arbeiten zusammen. Wir sind füreinander da. Auch im Leib Christi, auch in der Gemeinde, sind wir ganz unterschiedliche Glieder mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und Eigenarten. Und mancher, der von draußen da so drauf guckt, der würde vielleicht auch sagen, das ist aber eine ziemlich skurrile, bunt zusammengewürfelte Truppe, die ihr da habt. Ja, das mag sein. Und doch sind wir voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Wir brauchen die anderen, die vom Heiligen Geist anders begabten Geschwister. Und wir sind und bleiben, egal wie wir jetzt begabt sind, vor Gott auch abhängig. Vor Gott und von Gott abhängig. Von Gott, der durch den Heiligen Geist austeilt, wie er will. Er entscheidet das. Der austeilt, wie er will, an uns persönlich, aber eben auch an unsere Geschwister, an unsere Gemeinde insgesamt. Der aber so austeilt, da dürfen wir vertrauen, dass wir alle Gaben haben, die wir benötigen. Amen.